Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Ja, willkommen beim Stammtisch. Heute mit der Sonja Wolfensberger von Initiative Empathie Stadt Zürich. Also so hast du gestartet, oder?
Genau.
Und jetzt ist es eine Initiative geworden. Und Evelyn ist aber auch noch da.
Hallo zusammen.
Ja, schon mal falsch angefangen, oder? Ich habe gesagt, Empathie-Initiative. Es hat aber angefangen aus Empathie Stadt Zürich.
Genau.
Und Sonja, du bist ja Gründerin. Zusammen mit der Tanja Walliser kannst du vielleicht erzählen, was eure Grundidee, was eure Mission war ganz am Anfang?
Ja, gerne. Also einfach nochmal kurz zur Klärung von diesen zwei Namen. Also wir haben gestartet in Zürich. Wir sind in Zürich zuhause, Tanja Walliser und ich. Und haben ein Projekt gestartet, wo ich nachher gerade erzähle, worum es geht. Und das hat geheissen Empathie Stadt Zürich. Und wir haben gleich gemerkt, wir möchten das noch außerhalb von Zürich machen und haben dann ja, das Projekt ausgedehnt. Und deswegen heisst jetzt so das grössere Projekt Empathie Initiative. Und worum es geht, das ist immer so ein bisschen schwierig zu benennen. Manchmal glaube ich, dass es fast einfacher ist, um es erfahren, als um es in Wort zu fassen. Aber ja, im weitesten Sinn geht es darum, dass wir unsere Welt wünschen, in der wir Menschen uns wieder daran erinnern, dass wir wirklich, wirklich zusammengehören. Und dass wir auch zum Ökosystem Erde dazugehören, also dass wir dort nicht abgetrennt sind. Und der Hebel, den wir dort ansetzen, um die Welt zu kreieren, ist die Kommunikation. Also wir arbeiten mit unserer Sprache. Und wir legen einen grossen Wert nicht nur auf die Art, wie wir uns ausdrücken, sondern eben auch aufs Zuhören. Und dort spielt Empathie eine grosse Rolle.
Ich habe noch gesagt, also du hast ja Psychologie und Philosophie studiert. Und wie kann man sich das vorstellen, dann, wo ihr auf die Idee gekommen seid? Also seid irgendwie, ist es ein Zufall gewesen, oder sind es zwei Menschen, die zusammengekommen sind, die ähnlich tickt haben?
Ja, wir haben ähnlich und unterschiedlich tickt und ich glaube, das macht also ein bisschen die Kraft aus von unserem Projekt. Nämlich, ich komme aus einem absolut politischen Haus, also meine Eltern sind sehr aktiv gewesen im 80er, so in der Zürich-Brand-Bewegung. Und ich als Kind habe das immer recht gefürchtig gefunden, so Demos und das Zeugs. Und gleichzeitig bin ich so mit dem Geist aufgewachsen von die Welt verändern. Und ich habe immer die Welt verändern und weil mir das aber Angst gemacht hat als Kind, habe ich mich dann so ein bisschen zurückgezogen aus dem Politischen und habe Psychologie studiert und gefunden, ich verändere die Welt in der Interaktion mit einem Mensch. Und bin dann aber gerade nach meinem Studium habe ich Tanja kennengelernt und sie war schon immer politisch aktiv gewesen, in Parteien und in Gewerkschaften. Und sie hat mich dann gerade nach meinem Studium hat sie mir einen Auftrag gegeben in einer politischen Partei, in der SP. Und ich durfte dann mein psychologisches Wissen einsetzen im politischen Arbeiten. Und dann habe ich gemerkt, wow, das passt mega zusammen, die Kombination von ihrer Erfahrung in der Politik und meinem psychologischen Wissen. Und recht kurz darauf hat sie gekündigt und wir haben gesagt, okay, jetzt machen wir genau das Gleiche weiter, aber in unserem eigenen Projekt.
Und das ist vor ungefähr wie vielen Jahren? Wo das gegründet hat?
Zwei Jahre? Das war kurz vor dem Ausbruch von Covid, also vor zwei Jahren.
Das ist eine Gemeinsamkeit mit dem RefLab. Ja. Wir haben dann im Januar sind wir gestartet und dann ist glaub, der erste Lockdown ist, glaub, im März. Gewesen, oder? Ja, und du, Evelyn, also man darf es ja sagen, du kennst eine Empathie statt, also die Initiative, weil du selber ohne ein Angebot genutzt hast.
Genau, ich habe euch im Crowdfunding kennengelernt auf Instagram und habe gefunden, oh wow, mega spannend. Und bin euch dann gefolgt und habe letzten Herbst einen Kurs bei dir, Sonja, besucht. Weil ich glaube, das ist das, wie die Empathiestadt vor allem funktioniert. Denn man hat bis jetzt über die Kurse, eben, wo man über die eigene Kommunikation reflektiert und empathischer soll werden. Für mich hat es mega viel verändert. Ich habe das auch schon erzählt im RefLab und habe jetzt lustigerweise gerade diese Woche ein Video gemacht, das mega fest auf dem beruht, was ich dort gelernt habe bei dir.
Und also, was sind das für Leute, die euren Kurs besuchen? Also ist es querbeet oder kann man schon einen gewissen Typus ein bisschen herauskristallisieren nach diesen zwei Jahren?
Ja, vielleicht, also was ich ein bisschen bedauere, ist, dass ältere Generationen noch nicht so vertreten sind bei uns. Also alle Menschen so 45, 50 sind herzlich auch willkommen bei uns, würde ich sagen. Also tendenziell eher ein jüngeres Publikum. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir sehr stark auf Instagram arbeiten. Grundsätzlich sind wirklich, wirklich alle Menschen bei uns willkommen. Und natürlich haben wir auch so ein bisschen Fokus in unserer Sprache und dort sprechen wir gerne Menschen ansprechen, die irgendwie die Welt verändern und schöner machen.
Und also, was war das für ein Workshop? Also, was war das Thema, Evelyn, oder dort?
Es hat geheißen, du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, Empathie und Konfliktlösung.
Genau.
Und es war ein recht intensiver Kurs, es waren 8 Wochen, 8 Üben, an etwa 3 Stunden pro Abend. Es hat mich in dieser Zeit auch sehr gefordert. Also ich habe gemerkt, das ist nicht einfach ein Kurs, wo ich etwas lehre, sondern ich habe mich in dieser Zeit nochmal anders kennengelernt, habe mich mega reflektiert und hat sich nachher durch die ganze Woche gezogen, jeweils. Ich habe es mega intensiv gefunden. Und wir haben dort das Konzept von der gewaltfreien Kommunikation vorgestellt, das ja so Grundlage ist von dem empathisch Kommunizieren und Zuhören vor allem auch. Und man tut dann das üben, so die Abläufe, herausfinden, was sind meine Gefühle, meine Beobachtungen, meine Bedürfnisse und was entwickle ich für Bitte an mein Gegenüber aus dem heraus.
Ja, und in dem Zusammenhang vielleicht, also Sonja, was Empathie ist so ein Begriff, den man immer wieder hört, oder man muss empathischer sein. Wie würdest du Empathie definieren? Und wieso, dass die Fähigkeit ist, jetzt besonders wichtig ist, jetzt während in unserer Zeit?
Ja, ich liebe die Frage. Es ist so, also es gibt ja in der Forschung überhaupt keine Einigkeit darüber, was Empathie eigentlich ist. Es gibt ein recht bekanntes Paper, wo ich glaube, irgendwie 43 verschiedene Definitionen zusammenfasst.
Wow.
Was es nur schon in der Forschung gibt. Also ich meine, es gibt ja mehr als nur Forschungsdefinitionen, aber nur schon in der Forschung gibt es unendlich viele Definitionen, von was jetzt Empathie könnte sein. Das heisst, es herrscht einfach eine grosse Uneinigkeit darüber, was es ist. Und du hast mich gefragt, wie ich es definieren würde. Ich mag mehr metaphorische Definitionen, weil ich glaube, dass sie dem Menschen einfach mehr hilft, um es wirklich auszuüben. Und die Definition, die ich verwende, ist, Empathie ist für mich ein Raum schaffen, also natürlich nicht ein physischer Raum, sondern ein psychologischer Raum, wenn man so will, wo ein Mensch einfach sein darf. Wo ich den Mensch annehme, so wie er ist. Und wo der Mensch sich von Moment zu Moment erfahren kann in seinen Gefühlen und Bedürfnissen. Und das ist ein unglaublich heilsamer Raum.
Das heisst einfach, also wenn ich es richtig verstehe, ein Raum, wo man nicht tut jemanden verurteilen oder bewerten.
Genau, nicht verurteilen, nicht bewerten, aber auch nicht zum Beispiel sagen, aha, dir geht es nicht gut. Ah, das erinnert mich an meine Geschichte, im Fall meines Großmami ist und bla bla bla. Also, das ist auch nicht empathisch. Und natürlich ist es nicht böse, wenn das Menschen machen. Das ist meistens aus einem liebevollen Impuls. Die Leute wollen zeigen, hey, du bist nicht allein, du hast ein Problem, ich habe im Fall auch eins. Aber in dem Moment nehme ich den Fokus weg von dem Menschen, der eigentlich will, zum Beispiel einen Schmerz ausdrücken. Also Empathie heisst wirklich, meine Aufmerksamkeit bleibt bei dir.
Und nicht wieder zurücknehmen bei sich.
Genau. Und vielleicht auch noch etwas, was ich anfüge, so ein klassischer Empathie-Fail, ist auch, wenn du mir zum Beispiel sagst, ich habe Angst. Dann ist eine klassische Antwort, ist, nein, du musst keine Angst haben, es kommt alles gut. Mhm. So, das ist auch nicht empathisch. Und auch wieder, ich verstehe so, es kommt aus einem liebevollen Impuls. Ich will, dass du keine Angst hast. Aber indem, dass ich dir das sage, gebe ich dir die subtile Botschaft, dass du nicht solltest Angst haben. Mhm. Das ist eigentlich eine normative Aussage. Jetzt gerade ist Angst nicht angebracht. Und das macht in den meisten Menschen, die wie ich zum Beispiel viel Angst haben, einen Gedanken von, oh shit, ich bin falsch, mein Gefühl ist falsch, ich sollte mich können entspannen. Und ich kann mich aber nicht entspannen, ich habe aber Angst. Und das kann die Angst sogar dann wieder verstärken.
Und du hast ja gesagt, der hat es ja gegründet, kurz vor der Pandemie. Hat es, wie soll ich sagen, hat es euch beeinflusst, all die Ideen, die ihr hättet umsetzen wollt, hat das irgendetwas gestoppt? Oder hast du das Gefühl gehabt, es ist sogar das Nährboden da gewesen, um solche Kurse zu besuchen, weil die Leute auch ein Bedürfnis hatten nach mehr Empathie? Oder wie habt ihr es empfunden?
Ja, ich bin einer von diesen Menschen, wo einfach wirklich ganz nur auf mein Individuum betrachtet davon profitiert hat, dass es den Lockdown gegeben hat. Also ich möchte mega fest anerkennen, dass ganz schlimme Sachen passiert sind auf der Welt und ich möchte das Leid nicht klein machen. Und einfach für mein Leben hat es überhaupt möglich gemacht, dass wir die Empathiestadt und dann die Empathieinitiative gegründet haben. Weil ich plötzlich von einem Tag auf den nächsten all meine Aufträge verloren habe. Weil ich arbeite mit Gruppen, ich mache Konfliktlösungen, ich mache Kurs und die haben ja immer nur physisch stattgefunden. Und dann ist das alles von einem Tag auf den nächsten weggefallen und dann konnte ich mich zurückfokussieren und habe mit der Tanja geredet und mir gesagt, komm, jetzt machen wir das Projekt. Also es hat gemacht, dass wir es gründen konnten. Und auf die Frage aber, ob die Leute wie das jetzt mehr spüren, dass es nötig ist als vorher, würde ich eher tendieren, Nein zu sagen. Weil ich glaube, unsere Welt ist schon vorher, also in meiner Kultur, in unserer Welt, ist schon vorher sehr voller Urteil gewesen. Und das ist jetzt halt einfach so ein bisschen noch ein bisschen mehr aufgekommen während der Pandemie, vielleicht in dieser grossen Debatte zwischen Impfen, Nicht-Impfen, Masken und so.
Hast du den Eindruck, ihr entwerft eine alternative Welt? Ich habe wie so, nach dem ersten Kursabend habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mich so wohl gefühlt, es sind alle so nett miteinander gewesen, miteinander wirklich zugelassen und dann komme ich raus in die kalte, reale Welt. Ist das eine alternative Welt oder wie eine Utopie, die ihr da daran arbeitet?
Ich glaube, es ist sowohl orientiert an einer Utopie, also an einer, manchmal verwende ich das Wort schönere Welt, oder eine Welt, die funktioniert für viel mehr Menschen, eine Welt, in der ich will leben. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach eine Erinnerung daran, wie unsere Welt, unsere reale Welt eigentlich könnte sein. Also wir kreieren nicht etwas, das irgendwie übernatürlich ist oder so, oder unmenschlich, sondern Empathie ist etwas, das Potenzial in jedem Mensch enthalten ist und wir können das einfach wieder restaurieren und uns daran erinnern, wie wir eigentlich miteinander umgehen könnten. Und insofern ist es eben auch nicht so utopisch, sondern es ist einfach, für mich ist immer wieder das Wort etwas Heilsames. Wir bringen etwas Heilsames in unsere Kultur zurück.
So zurück zu dem, zu den Wurzeln oder zu, wie Menschen eigentlich wären oder sind, wie wir vielleicht auf die Welt kommen.
Ja, also ich glaube,
ganz viel mit uns passiert.
Ich möchte schon auch anerkennen, ich glaube nicht, dass Menschen, also ich glaube, dass auch Gewalt irgendwo Teil ist von unserem Tiersein, wenn man so will. und ich will nicht so nostalgisch sagen, ja, wir müssen zurück in unseren Naturzustand. Und das finde ich auch mal ein bisschen zu simplistisch gesagt. Aber ich glaube schon, dass es zu einem gewissen Grad, dass wir etwas heilen, wo wir kulturell als kollektive Traumata in uns tragen, wo wir durch Sprache und durch Familienkultur tradieren.
Ich habe noch gesagt, also gibt es einen bestimmten Grund, außer dass es organisatorisch einfacher war, mit Zürich anzufangen. Also wie man Unschwierigkeiten aus Berner, der aber Zürich zugezogen ist. Also ja, ich Zürich als Stadt immer eher offener und schneller und vielleicht ein bisschen ich-zentrierter, muss ich sagen, als Bern, aber trotzdem kosmopolitisch offen und angenehm. Ja. Aber ja. Wieso Zürich? Wieso mit Zürich angefangen? Sagen
wir. Ja, ich finde es unlustig. Das fragen so viele Leute. Und ich meine, wer weiß, vielleicht haben wir es in Zürich ja am nötigsten mit der Empathie. Also wenn so viele Leute das fragen, dann ist vielleicht etwas Wahres drauf. Und ja, die Antwort ist wirklich das. Dass ich glaube ganz fest an das Prinzip von act locally, think globally. Also wir agieren im Lokalen und wir denken aber im Global. Und lokal sind wir total verwurzelt in Zürich. Unsere Familien sind da, unser Netzwerk ist da. Und ich glaube, wir sind am kraftvollsten, wenn wir da anfangen, wo wir daheim sind und dann von da aus anschauen, okay, wenn wir vielleicht noch ein bisschen weiterlaufen.
Ich bin übrigens so überrascht gewesen und es hat mich so gefreut, als ihr plötzlich in Bern auftaucht sind. Und das ist lustig, ich sehe auf Instagram, wir kommen nach Bern. Und denke, oh cool, muss ich anschauen. Und dann habe ich gesehen, dass du einen Schnupper-Workshop gegeben hast, und zwar in einem Kirchengemeindehaus in meinem Quartier. Und ich habe es so schön gefunden. Ich habe nicht einen mega Bezug zu dieser Kirche dort. Bin aber manchmal vorbeigefahren und es ist mir aufgefallen, dass sie zum Beispiel nach dem einen Klimastreik, der dann abgebrochen aufgehoben wurde, haben sie die Leute dort beherbergt und so. Und das hat für mich so gepasst. Und es war so schön gewesen, dass sie dort auftaucht sind. Und ich bin dann auch gekommen und habe jemanden mitgebracht. Und ich denke, das wäre schön, wenn die Person das würde kennenlernen. Also ich freue mich auch, dass ihr euch ausbreitet in der Schweiz.
Also für die zuhören, also Kirchengemeinden wären auch noch mögliche. Ja.
Also wie das dort entstanden ist. Aber, ja. Genau, aber absolut. Das war in dem Fall so gewesen.
Ja, und das ist ganz eine coole Kirche. Also der Pfarrer dort, der bietet, also nicht mehr lange. Ich glaube, das ist jetzt, wird vielleicht nicht mehr möglich sein, aber momentan bietet er die Räumlichkeiten auch beim Klimastreik an und wir haben dann über den Klimastreik auch dort rein dürfen. Dort finden ganz schöne Aktionen statt.
Kirchgemeinde Johannes in Bern, darf man das sagen.
Okay. Zum Thema Bewerten ist mir wieder etwas in Sinn gekommen, weil selbstverständlich noch nicht die ganze Zeit urteilen, verurteilen und bewerten. Meistens ist es ja im Kopf, wenn ich das merke. Und so, als ich das gesehen habe, zuerst habe ich gedacht, dann das ein bisschen nach Standortmarketing irgendwie in Zürich schöner, attraktiver machen. Ist das etwas, was man euch auch gesagt hat? Oder gibt es auch Kritik manchmal? Eigentlich müssen also etwas empathischer machen, soll man ja eh Ja sagen. Aber gibt es irgendwelche Leute, die euch kritisieren? Und falls ja, was für Leute?
Ja, also von verschiedensten Seiten. Ich glaube, da davor können wir uns einfach gar nicht schützen. Also egal, was wir in die Welt bringen, es wird immer irgendwelche Menschen geben, die irgendetwas daran auszusetzen haben. Und gerade in letzter Zeit haben wir das vermehrt auch erlebt. Ich glaube, auch wenn wir ein bisschen gewachsen sind, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben, bildet sich halt die Leute eine Meinung. Und also die Kritik, es ist lustig, sie ist einfach wirklich zum Teil total widersprüchlich. Also die einen finden uns zu links, die anderen finden uns zu wenig links. Die einen finden uns, wir sollten irgendwie ein bisschen mehr wirtschaftlich sein, wir haben ja immer Geldsorgen. Die anderen denken, ja, ihr macht es nur fürs Geld. Also es ist wirklich, die Leute bilden sich halt ihre Meinungen. Mhm. Und ich glaube ganz fest, dass das nicht etwas mit uns zu tun hat, sondern einfach mit der Kultur, in der wir leben, dass wir sehr fest, wir tun so schnell urteilen und manchmal wünschte ich mir, dass wir vielleicht ein bisschen mehr würden uns zuerst informieren und wirklich anhören, worum geht es dem Menschen eigentlich, bevor wir uns ein Urteil fällen. Mhm. Aber das ist halt nicht die Realität von unserer Welt.
Ihr macht ja seit einer Weile auch die «Wir hören zu» Veranstaltungen. Kannst du irgendwie ein paar Erfahrungen erzählen, die ihr gemacht habt? Die sind ja so nach Themen gelabelt jeweils. Ich würde mich mega freuen, wenn du ein paar Beispiele würdest bringen, was du dort erlebt hast.
Ja, wir hatten gerade kürzlich ein Event, wo wir in den Wald gegangen sind miteinander. Also respektive, wir sind auf einem Permakulturhof, im Aargau übrigens, nicht in Zürich. Auf dem Birchhof, ganz ein schöner Ort. Und dann hat es angefangen zu regnen und wir haben gesagt, wir gehen jetzt nicht rein, sondern wir gehen in den Wald. Also wir sind dann in den Wald und haben dort den Workshop gemacht zum Thema «Wir hören zu» im Kontext von der Regeneration von der Erde. Und das ist so ein wunderschönes Erlebnis gewesen, zusammenkommen als eine Gruppe, die wirklich Übungen machen will, um mehr anzuhören, nach innen und auch nach außen und sich einsetzen für eine schönere Welt. In dieser Geräuschkulisse von dem Regen und die Bäume haben geknarrt und es ist wirklich einfach so ein kleiner Moment von dieser Welt, den ich mir so wünsche. Also ich kann die Events sehr empfehlen. Dort hören wir einander zu und wir hören einander zu immer zu einem spezifischen Thema. Und es wird jetzt dann wieder eine geben zum Thema Ältere sein und wie könnten wir unsere Familienkulturen oder eben das Ältere sein anders leben. Und das ist natürlich auch, also dort braucht es so viel Empathie, weil ich glaube, in unserer individualistischen Kultur ist es gar nicht einfach, Kinder haben.
Mhm. Und dann kommen Leute, die das Thema betrifft, also einmal haben wir auch wir hören zu zum Thema Älterwerden, glaube ich, und dann kommen wirklich Leute, die das anspricht und sagen, ich würde mich freuen, wenn jemand mir zuhören.
Ja, absolut. Ja. Mhm.
Ich bin jetzt noch ein bisschen hängen geblieben, wo du gesagt hast, herrenlosen eben nicht nur am Gegenüber, sondern auch gegen innen. In welchem Verhältnis steht das für dich? Ich habe das für mich so fest gemerkt, was das mit mir macht und mit meinem eigenen Blick auf mich selber. In welchem Verhältnis steht das für dich, wie man auf sich selber herrenlässt, wie man nachher auch anderen Leuten zulässt oder umgekehrt vielleicht?
Ich glaube, dass wir nur so fest können auf andere Menschen eingehen, wie wir auch unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse liebevoll annehmen. Also wenn ich mit mir selber so hart bin, mich selber nach innen verurteile, dann wird das sich auch widerspiegeln in der Art, wenn ich mit anderen Menschen rede. Und darum ist die Praxis für mich, liebevoll mit mir selber sein und liebevoll mit anderen sein. Das geht Hand in Hand und das eine kann das andere, kann ohne das andere nicht sein.
Mhm.
Ich habe noch etwas auf der Webseite gesehen, wo mich spannend dürfte, und zwar das Finanzierungsmodell, also wo der hat für eure Workshops und Kurs. Und zwar steht, es basiert auf Bedarf und Freiwilligkeit, also wie was man will zahlen. Ich stelle mir schon ein bisschen vor, wie schwierig das ist, nachher irgendwo durch die Freiwilligkeit verstehe ich, oder? Das, was euch wert ist, aber gebt da irgendwie noch eine Bandbreite an oder sagt ihr gar nichts, wie viel das etwas wert ist?
Ja, ich liebe die Frage, danke. Also, ich würde anfangen damit zu sagen, weswegen wir das machen.
Mhm.
Nämlich ist unser tiefer Wunsch, dass wir möchten dienen. Also wir möchten einer schöneren Welt dienen. Weil wir möchten dem Leben dienen. Wir möchten etwas verändern in der Welt. Und es passiert so, so schnell, dass Menschen, die ursprünglich den Impuls hatten, etwas Schönes in die Welt zu bringen und dann dem einen Wert geben, einen finanziellen Wert, also eine Zahl drauf tun, dass sie dann anfangen, dem Geld zu dienen. Und sagen, okay, komm, ich meine zum Beispiel jetzt bei uns, wir könnten unsere Kurse eher so ein bisschen dort machen, wo das grosse Geld ist. Wir könnten irgendwie in die Banken oder wo auch immer hingehen. Und nicht, dass ich finde, man darf nicht in die Banken gehen, die Workshops halten, das ist sicher auch ein Ort, wo das nötig ist. Aber ich will ganz fest darauf achten, dass wir nicht anfangen, unserem ursprünglichen Impuls, dass wir dem fremd werden und nur noch dem Geld folgen. Mhm. Und deswegen entscheiden wir uns, das zu machen. Und es ist nur sekundär, dass wir auch inklusiv sein und dass alle Menschen kommen können, egal wie viel sie können zahlen können. Primär geht es uns wirklich um unseren Impuls, wo wir Angst haben, dass wir den verlieren,
mega spannend,
wenn wir in der kapitalistischen Welt mitmachen.
Ja.
Und du hast ja noch gefragt, konkret, wie das dann funktioniert, ganz unterschiedlich. Prinzipiell sage ich eigentlich am liebsten nichts. Die Leute können einfach zahlen, was sie wollen. Es ist wirklich einfach ein Geschenk. Und ja, wir leben in einer Welt, wo Geld hilfreich ist. Also wenn sie wollen, uns Geld geben und können, nehmen wir es mega gerne an. Und wenn dann die Leute völlig orientierungslos sind, dann kann ich ihnen schon auch noch eine Range geben.
Mhm. Und also, den Kurs kann man so finanzieren? Kann man auch bei euch Mitglied sein? Oder wie... Was gibt es noch sonst für... Oder kann man es freiwillig schaffen? Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man kann, bei dieser Bewegung mitmachen?
Ja, es gibt wirklich ganz verschiedene Level, wie man bei uns kann unterstützen kann. Und ein Level für Leute, die Geld haben und nicht so viel Zeit haben, ist natürlich, uns mit Spenden zu unterstützen. Und man kann entweder einzeln spenden oder man kann auch bei uns Fördermitglied sein. Das sind Menschen, die einfach einmal pro Jahr einen Beitrag zahlen, wo findet dass das Projekt soll es geben. Und natürlich haben wir ganz, ganz viele freiwillig Mitarbeitende auch. Also in all unseren Kursen hat es Assistierende, die mithelfen. Die kommen und machen das einfach aus Freiwilligkeit, weil sie die Bewegung wollen unterstützen. Und wir sind unterdessen auch ein Team von 8 Leuten. Und von diesen 8 Leuten kommen nur 3,5 einen Lohn über.
Okay, also es ist so wie ein Kernteam von diesen drei Personen und der Rest, was so drumherum ist, wo der Idee glaubt und bereit ist, freiwillig zu unterstützen.
Ja, wir arbeiten wirklich ganz, ganz radikal anders, was Geld betrifft. Also wir machen es so, dass wir intern das Geld so verteilen, dass wir es einfach dort angeben, wo es gebraucht wird. Und nicht nach Prozentzahl oder nach Leistung verteilen wir das Geld. Sondern bei uns ist zum Beispiel Tanja, die einen Sohn hat, kommt am meisten Geld über, einfach weil sie mehr Geld braucht, weil sie einen Sohn hat. Mhm. Und prozentual arbeiten wir gleich viel. Und dann haben wir zum Beispiel meine Mami, die jetzt pensioniert ist und Kurse gegeben hat bei uns. Und sie hat alle Einnahmen, die passiert sind über ihre Kurse, hat sie einfach in die Empathiestadt hineingegeben. Also sie verdient gar nichts, aber weil sie es auch gerade nicht braucht, damit ich einen Lohn habe. Also bei uns ist das wirklich so sehr anders organisiert, also, rund ums Geld.
Also flexibel, was die Verteilung anbelangt. Also.
Genau, also grundsätzlich leben wir nach dem Prinzip, dass wir die Ressourcen dort anwenden, verteilen, wo sie gebraucht werden und nicht dort hin, wo sie nach irgendwie meritokratischer Idee verdient werden.
Hm. Aber das heisst, wenn ich die Frage jetzt neu stellen darf, also ich sehe ja Empathie als Querschnittsfunktion, das kann ja in allen Gesellschaftsbereichen ja reingehen. Und wenn ihr jetzt nach dem Motto oder Projekt oder Thema auswählt, also wo, dann müssen wir eigentlich dort hergehen, wo soll ich sagen, wo die Empathie am tiefsten ist, oder sehe ich das falsch? Also, wenn man so, jetzt komme ich mit dem betriebswirtschaftlichen Jargon, effizient, weißt du, aber wir sagen effizient oder dort, wo es Sinn macht. Oder,
aber dann wären wir wieder, je nachdem, bei den Grosskonzernen, oder?
Ich weiss es nicht, wo das mehr, da bin ich zu weit weg, um zu sagen, jetzt schon seit sicher mehr als 10 Jahren. Also ja, im Grosskonzern noch geschafft. Und ich habe dort auch sehr empathische Leute gefunden. Ich finde einfach, in Grosskonzernen hat es viel mehr so Inseln oder Gruppierungen von Menschen, die sich dann irgendwie organisieren. Und gleich so Sachen anstoßen, ohne dass man es gross merkt, oder? Aber der grosse Konzern an sich, also die Institution, also das Gebäude, oder, die Prozesse ist schon ziemlich, ja, das ist Shareholder Value, das ist, gewinnorientiert. Das heisst, nächstes Jahr muss man mehr Gewinn reinholen. Und das heisst, es gibt zwei Varianten, entweder mehr reinbekommen oder mit den Kosten runterfahren. Und das ist irgendwie so eine Ideologie, die sich über verschiedene Bereiche, ja, ausbreitet hat in dem Sinn. Aber ja, sagen wir mal, Empathie aus Tugend oder aus Eigenschaft, wie man, ich glaube, das ist, sagen wir mal, nicht nur in der Wirtschaftswelt. Wegen dem habe ich spannend, also wie tut ihr auch gewisse Projekte lancieren oder Events, also nach welchen Ideen geht ihr vor?
Ja, vielleicht einfach zu den Grosskonzernen. Ich würde jetzt nicht absolut ausschliessen, in einen Grosskonzern zu gehen. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dort zum Beispiel eine Konfliktlösung zu machen oder auch mal einen Input halten. Was mir und der Tanja einfach so wichtig ist, dass wir nicht unseren Ansatz pervertieren als einen Ansatz, der macht, dass wir einfach arbeitende Menschen noch ein bisschen besser ausbeuten können. Mhm. Weil der Kommunikationsansatz, den wir anbieten, den kann man manipulativ verwenden. Der ist so kraftvoll. Mit dem kann man machen, dass die Leute uns besser folgen. Und das wollen wir ja nicht, dass das so missbraucht wird. Also es bräuchte wirklich einen guten Rahmen, um das zu verbreiten.
Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, also einmal habe ich ein sehr starkes Gefühl gehabt, wenn man mal auch so ihre, sage jetzt Firma nicht, aber in diesem Grosskonzern ein Meditationsangebot gehabt haben. So nach dem Motto, dann bist du ruhiger und kannst mehr leisten, statt dass du sagst, unter Umständen führt es dazu, den Weg, dass ich rausgehe aus der Organisation. Genau. Also ich glaube schon, dass die Instrumentalisierung eine Gefahr könnte sein.
Das ist eine grosse Gefahr und dort wollen wir uns auch ganz fest davor schützen, dass wir, ohne es zu merken, anfangen, etwas unterstützen, was wir überhaupt nicht unterstützen wollen. Mhm. Und ich glaube, dort, wo wir vor allem zuhause sind, im heutigen Moment, vielleicht verändert sich das ja auch, aber im heutigen Moment ist, dass wir glauben, dass die Bewegungen, die es jetzt schon gibt, zum Beispiel die ökologischen Bewegungen oder die kleinen, es gibt ja auch kleine Startups oder kleine Unternehmen, die wirklich, wirklich wollen, so mit einem ganz tiefen Bewusstsein etwas in die Welt bringen. Ich bin nicht per se gegen Firma Gründung oder so etwas. Und schon dort gibt es halt ganz viel Konflikt und dort hapert es. Und wir möchten die Bewegungen, die es jetzt schon gibt, unterstützen und stärken.
Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft würde schauen, vielleicht so abschliessend, gibt es irgendetwas, wo du schon im Köcher hat oder wo du noch nicht, also im, also das Angebot vielleicht erweitert, das in nächster Zeit bringen oder lancieren?
Etwas, was wir im Köcher haben, ist, dass wir selber einen Podcast machen, okay. So wie ihr. Und wir nennen es nicht Podcast, dazu kann man bei uns auf Instagram nachschauen, wieso nicht. Wir haben da ein Video dazu gemacht. Auf jeden Fall wird es eine Audiosendung geben und wir glauben, dass wir dort auch nochmal etwas anbieten können, wo viel mehr Menschen können in Kontakt kommen mit dem, was wir in die Welt bringen wollen, die vielleicht nicht wollen, gerade einen ganzen Kurs machen. Cool. Das wird in einer Woche wird das rauskommen und vielleicht können wir das ja dann verlinken. Man kann sich auf unseren Newsletter sicher eintragen und das wird dann verschickt per Newsletter.
Wie heisst der Podcast? Also hat er einen Namen?
Das ist ganz ein brenzliges Thema, das du da
okay, hast. Sorry.
Aber ich kann es schon erzählen, das ist nämlich eine lustige Geschichte. Also wir haben die Leute abstimmen lassen, wie es soll heissen und wir haben 3 Auswahlen gegeben und es ist recht, wir haben schon 4 Auswahlen gegeben und wir haben 3 schon gehabt, wir hören zu, wir hören zu auf Schweizerdeutsch und zugehört und dann haben wir noch eine 4. Auswahl wählen und es war so spät am Abend gewesen. Und irgendwie ist eins an die Ohren. Also wie doofig, eins an die Ohren aufkommen. Aber mit dem E, unser Zeichen ist ja so ein E. Und das E war ja im Namen drin gewesen. Und das haben wir dann einfach auch noch drin in den Tanz. Und dachte, das nimmt sicher niemand. Und das ist einfach am allermeisten gewählt worden. Und wir haben so gedacht,
jetzt hat die Community entschieden und jetzt hat es sich nicht so entschieden, wie ihr jetzt wollt.
Ja, genau, dann haben wir wirklich gedacht, jetzt haben wir den Salat. Und es haben dann wirklich sich schon im Vorfeld Leute bei uns gemeldet und gesagt, es geht gar nicht, dass wir das so nennen, das ist viel zu nahe an der realen Gewalt von unserer Welt. Und wir haben dann entschieden, die Wahl nicht anzunehmen und dann sind wir eben als undemokratisch verurteilt worden.
Und das nur wegen einem Podcast.
Ja, was enorm lustig ist für uns, weil wir uns als sehr demokratiefreundlich sind und wir werden dann auch in dieser ersten Sendung besprechen wir, was dann der Unterschied ist zwischen Demokratie und Mehrheitsentscheid. Weil das wird oft gleichgesetzt, aber das ist überhaupt nicht das Gleiche, sondern es gibt auch demokratische Entscheidungsfindungen, die nicht der Mehrheitsentscheid ist. Und das ist das, was, wenn ich mit Gruppen Konfliktlösungen und Entscheidungsfindungen mache, dann mache ich eine andere Form als der Mehrheitsentscheid. Und das ist sehr demokratisch. Und das können wir alles in unserer Sendung erfahren.
Okay, gut. Gut, Teaser.
Du, aber bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ja. Ich bin eigentlich jetzt seit einer halben Stunde neugierig, weil im Vorgespräch haben die gesagt, Luca, du tust nachher Sonja verurteilen und sie tut nachher reagieren auf das. Und ich warte jetzt eigentlich mega lang, dass das kommt.
Ja, sehr subtil rein da, indem sie gesagt hat, das sei nur Standortmarketing. Ah,
das ist verurteilen. Okay, ja. Ich habe gemeint, es gäbe nachher so ein Beispiel und es geht irgendwie um den Kaffee, den ihr vorher im Erdgeschoss
habt. Nein. Vielleicht bin ich schlecht gewesen. Ja. Ich denke, ich tue es ein bisschen so verpacken, dass man es nicht so merkt. Nein, ich denke, der zweite Punkt wäre gewesen, dass ob Empathie eigentlich eine Luxustugend ist in der westlichen Gesellschaft. Jetzt können wir uns ein bisschen Empathie gönnen.
Ja, ich finde es spannend, den Punkt nochmal aufzunehmen. Nämlich ich werde oft gefragt, ja, wie funktioniert denn die Kommunikation, die ihr macht? Und ich sage dann immer, komm, ich zeige es doch gerade vor. Und wo ich es am allerklarsten finde, um das zu erkennen, ist bei den Urteilen. Also wie kann ich empathisch reagieren auf ein Urteil? Und ich habe dir, Luca, im Vorfeld vorgeschlagen, dass wir das ausprobieren können. Also du dürftest mich real verurteilen mit einem Urteil, das für dich wirklich echt ist, oder einem Vorurteil. Okay. Und ich würde dann zeigen, wie ich darauf reagieren könnte, wenn wir das noch machen.
In Zusammenhang mit der Initiative? Oder willst du, Evelyn? Willst du?
Ja.
Okay.
Ja. Willst du? Ja. Ich dann würde ich einfach noch, bevor wir es machen, würde ich etwas sagen, nämlich, dass manchmal, wenn ich das vormache, dass die Leute sehr stark darauf reagieren und sagen, hey, wenn ich doch verbal angegriffen werde, dann muss ich mich verteidigen.
Ja.
Und es ist für mich ganz, ganz wichtig zu sagen, natürlich, also wenn immer wir uns verteidigen müssen, dann machen wir das. Und manchmal, in einem Konflikt, wenn ich wie merke, ich habe Ressourcen, kann ich aber auch anstatt in Verteidigungsmodus, in Empathiemodus schalten. Und das zeige ich vor, wie wir das machen können. Und ich mache es aber meistens so, dass ich beide Versionen vorzeige. Also du darfst mich cool, einmal verurteilen und einmal zeige ich, was ich mache. Dann
würde
ich mich verteidigen und einmal würde ich dann empathisch reagieren.
Gut. Also mein Urteil ist, wo du gesagt hast, man tut dann dem Gegenüber empathisch zuhören und nimmt seine Bedürfnisse wahr und kommt nicht gerade wieder auf sich und die eigenen Bedürfnisse. Und ich denke, oh, sie muss mir einfach wieder geben und Empathie geben und Zeit geben und Aufmerksamkeit geben. Und gerade als Frau und als Feministin habe ich das Gefühl, ich möchte echt nicht immer nur geben. Ich finde das unfeministisch.
Mm. Und ich tue mich jetzt verteidigen. Also bist du bereit?
Ja.
Ja. Ja. So Gedankengut, wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist einfach das, was uns aufhält, dass wir die Welt wirklich verändern.
Und du hast
bin ich gerade sprachlich.
Ich gehe ein bisschen zurück.
Genau, also ich glaube, wir müssen das jetzt auch nicht weiter ausführen. Geht's, Evelyn?
Ja,
ihr habt gesehen, ich habe jetzt mich angefangen zu verteidigen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist der Klassiker, was wir in unseren Konflikt machen. Nämlich ein Mensch bringt ein Urteil und der andere Mensch urteilt einfach zurück. Ich habe Recht, nein, ich habe Recht. So, das ist eigentlich das Prinzip, das wir machen in unseren Konflikt. Und das dient, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir dient es nicht so mega fest zu einer Zusammenarbeit. Oder
ich fühle mich dann gerade so ein bisschen dumm, weil ich anscheinend etwas gesagt habe, das nicht verhebt, weil es hat mir dann eingeleuchtet, was du gesagt hast. Und dann habe ich mich ein bisschen geschämt.
Ja, spannend, oder?
Ja.
Und du hast dich sicher nicht verstanden gefühlt in dem, was du eigentlich wolltest sagen.
Ja, also ja, aber. So.
Ja, und ich möchte auch zeigen, wie man anders reagieren könnte. Und bevor ich das mache, möchte ich aber noch eine zweite Form zeigen, die auch in unserer Kultur sehr weit verbreitet ist, nämlich, dass ich das Urteil annehme. Und manchmal denken die Leute, das wäre gewaltfrei. Sie sagen, ja, du hast recht. Und ich glaube, dass das auch gewaltvoll ist. Einfach die Gewalt geht, anstatt zurück zur anderen Person, geht sie nach
innen. Zu sich selber,
und um das kurz vormachen, das wäre, du sagst zu mir, das ist unfeministisch. Und ich kann schon auch mit dem mich in Verbindung setzen und finde, ja, vielleicht stimmt das. Und ich habe viel zu wenig klar gemacht, dass es mir ganz klar darum geht, dass wir nur dann Empathie schenken, wenn wir wirklich die Ressourcen dafür haben. Und ich habe voll vergessen zu erwähnen, dass das aus feministischer Sicht ganz klar ist, dass weiblich sozialisierte Menschen immer in dieser Rolle sind und oh, ich hätte es sagen und es ist so peinlich und dann merke ich, dann fange ich mich an schämen.
Mhm.
Also jetzt tue ich die Gewalt einfach nach innen richten und das ist nicht gewaltfrei und das ist nicht das, was ich mir wünsche für die Welt. Sondern was ich mir wünsche, ist das, was ich jetzt vorzeigen würde, nämlich, dass ich anstatt es auf mich beziehe, will hören, aha, Evelyn hat etwas Wertvolles zu sagen. Und vielleicht kommt es gerade in Worten her, die ich etwas schwierig finde, zum hören. Aber ich kann ja mal noch etwas tiefer nachfragen und mit dem Fokus bei dir bleiben und schauen, worum es dir eigentlich geht. Mhm. Und das mache ich jetzt vor, indem ich nachfrage.
Das, was du da erzählt hast mit dieser Empathie geben, ich finde das mega unfeministisch, weil es geht einfach wieder darum, dass man anderen Leuten zulässt und anderen Leuten Aufmerksamkeit gibt.
Ja, ich nehme mal an, dass dir das wirklich ein wichtiges Thema ist, dass wir Menschen, die weiblich sozialisiert sind, anerkennen, dass die enorm viel am Gehen sind, sowieso schon in unserer Gesellschaft.
Voll, ja. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade mit dieser Abstimmung, die am Wochenende kommt, ist das wieder so eine Diskussion, die geführt wird. Und es sind einfach so Fronten. Und es gibt Leute, die das einfach nicht sehen, dass es da Unterschied gibt. Das frustriert mich.
Voll. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dann so jemand daherkommt wie Sonja, der so über Empathie redet, dass es dann besonders wichtig ist, dass ich das auch benenne, weil das einfach das Thema ist, das so fest zusammenhängt.
Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, gerade du als Psychologin siehst ja das sicher und eben auch weiblich sozialisierte Person, du weißt ja von was, dass ich rede. Kann ich mich da verstanden fühlen von dir?
Ja. Yeah. Sowieso willst du spüren, dass wir eigentlich das Gleiche meinen und für das Gleiche brennen.
Ja, voll. Ja, das fände ich schön.
Ja. Yeah. Hat sich besser angefühlt. Also man sieht es nicht, jetzt halt im Podcast, aber ihr seid auch am Lachen beide. Also es schon, fühlt sich sicher auch besser an.
Yeah.
Ja.
Wie war es für dich, Evelyn?
Ich habe das Gefühl gehabt, du gibst mir Raum, um noch mehr erklären, warum ich das meine. Und ich finde das immer mega schön, in einem Gespräch und fühle mich wertgeschätzt, wenn ich Raum habe, um meinen Gedanken auch noch weiter zu spinnen.
Mhm.
Und dann habe ich wirklich das Gefühl, es ist ein Gespräch. Also ich schätze manchmal auch konfrontative Gespräche, also sachlich zum Beispiel. Mit dem Theologiestudium zum Beispiel gibt es ja das etwa die, dass man nicht einer Meinung ist und das probiert so gut wie möglich zu argumentieren. Aber bei einem Thema, das mich persönlich betrifft, merke ich dann, dass du mich einschüchtern und das ist wie eine alternative Form von Gespräch. Dass du mir darum gibst, wie war das jetzt für dich, mir die Empathie zu geben? Ist das anstrengend gewesen?
Es war überhaupt nicht anstrengend gewesen in dem Moment, sondern im Gegenteil, für mich ist sympathische Zuhören ist viel angenehmer gewesen als das Gegenargumentieren.
Ah, ja.
Und zwar aus folgendem Grund. Das Prinzip, nachdem ich arbeite und an das ich tief glaube, ist, dass in jedem Ausdruck eigentlich ein Bedürfnis drinsteckt. Immer wenn ein Mensch das Maul aufmacht und irgendetwas zu mir sagt, ist ein Bedürfnis da. Und ich kann auf das fokussieren oder ich kann denken, der Mensch ist irgendwie gegen mich. Und wenn ich denke, du bist gegen mich, ist das für mich viel anstrengender, als wenn ich denke, aha, du hast ein wichtiges Bedürfnis, das gehört werden will. Und ich will es einfach nochmal, um es wirklich sichtbar machen, betonen. Also, ich sage jetzt zweimal, was du zu mir gesagt hast, in unterschiedlichen Worten. Und beides ist genau es ist der gleiche Ausdruck. Einfach einmal in Urteilssprache und einmal in bedürfnisorientierter Sprache. Mhm. Also das Urteil, und vielleicht könnt ihr euch ja vorstellen, ihr wäret Sonja und ihr hört jetzt das Urteil. Und schaut mal, wie das auf euch wirkt. So einmal, hey, du bist viel zu wenig feministisch.
Mhm.
Das ist so. Und jetzt die gleiche Botschaft, aber bedürfnisorientiert. Hey, ich weiss doch, dass wir fürs Gleiche brennen. Und ich wünschte mir so, dass wir das spüren.
Mhm. Das klingt mega anders.
Schon, oder?
Ja, und es ist mega verbindend.
Ja.
Ja.
Und Empathie macht das möglich.
Ja, also ich denke, sehr spannend. Aber wenn ihr euch informieren wollt, besucht die Kurse, geht vorbei, tut es buchen. Das ist jetzt sicher mal ein bisschen so ein bisschen spüren, was einem dort erwartet. Vielen Dank, Sonja, dass du mitgemacht hast in diesem Stammtisch. Evelyn auch. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, Anregungen, einfach auf contact@reflab.ch schreiben. Wir wünschen euch einen schönen Rest der Woche. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke zusammen. Danke vielmals.